Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 33. Die praktische Weisheit in der Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wir sind auch wieder zu zweit und deswegen wie üblich. Hallo Anne.
Hi Alex.
Anne, wir haben ja heute die letzte der ethischen Tugenden auf dem Programm, nämlich die praktische Weisheit. Und wir müssen das nicht verbergen, heute ist ja auch ein besonderer Tag, an dem die praktische Weisheit vielleicht auch eine große Rolle spielt. Heute ist nämlich Wahltag. Ja, und wir wissen zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, noch nicht, was rausgekommen ist. Und ich kann mir aber vorstellen, dass viele Menschen sich wahrscheinlich jetzt auf dem Weg zur Wahlkabine auch nochmal Gedanken darüber machen, was denn der praktisch weise Ablauf in der Wahlkabine sein sollte, im Sinne von, wo mache ich mein Kreuzchen?
Ja, und gar nicht so unkomplizierte Sache mit dem Wählen, nicht, dass da einem was schief geht und dann ist der Stimmzettel entwertet. Ja, ach, die letzten Wochen, die waren ja auch einfach intensiv und so viel gesprochen über taktisches Wählen, über was für Koalitionen noch möglich sind. Ich glaube, es ist jetzt echt gut, dass gewählt wird, weil die Nerven langsam brach liegen insgesamt. Ich habe heute die Massenwanderung zum Wahllokal hier gesehen und ja, ich hatte das Gefühl, die Leute sind alle froh, dass es jetzt vorangeht.
Ja, das glaube ich auch und von daher sind wir mal sehr gespannt, was dann unser demokratischer Prozess heute um 18 Uhr oder auch danach noch produziert. Ja, aber gehen wir mal zurück zur praktischen Weisheit, die als vierte oder als eine der vier Tugenden aus dem Katalog der ethischen Tugenden ja durchaus, sag mal, wenn man so das so hört, vielleicht auch erstmal so ein bisschen sperrig ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber da steht in der Beschreibung Weisheit mit drin. Da könnte man ja irgendwie dann auch denken, umfasst das nicht irgendwie alles? Also inwiefern kann das denn nur eine der unter vier Tugenden sein? Weiß nicht, hast du da für dich ein klares Bild, wie du das abgrenzt?
Ich finde, genau das, was du sagst, ist auch mein Gefühl zur Weisheit. Das ist so alles und nichts. Das ist so ein sehr großer Oberbegriff, der ja eben die Tugend, ich wiederhole es nochmal aus den letzten Folgen, das ist ja im Stoizismus Wissen. Mhm. Und bei der Weisheit geht es eben darum, wie verhalte ich mich im konkreten Moment korrekt? Was ist das richtige Wissen darum, wie die Welt funktioniert und wie meine Rolle und meine Handlungen, angemessene Handlungen, darum geht es ja in dem Moment sind. Und das ist sehr schwammig. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten halben Stunde da oder mehr ein bisschen Leben reinbringen können und das veranschaulichen können, was das denn heißt, weise zu handeln im stoischen Sinn.
Ja.
Und ich denke, dass sich das bewährt hat, was wir die letzten Folgen gemacht haben, dass wir da in den Unterkatalog reinschauen, um rauszufinden, was sich dahinter verbergen kann.
Ja, das werden wir auch gleich tun. Ich habe nochmal so einen Gedanken. Ich hatte nämlich jetzt auch im Vorfeld, so in der Vorbereitung für die Folge, nochmal für mich selber versucht, so ein bisschen zu sortieren. Wie kriegt man denn das so getrennt? Und dann kam mir auch nochmal so der Gedanke, es gibt ja da vielleicht im Griechischen drei Begriffe, die man nebeneinander stellen kann. Da gibt es einmal die Sophia als die Weisheit, dann gibt es Episteme als Wissen und dann gibt es eben die Phronesis als die praktische Weisheit. Ja, und wenn man sich das so anguckt, dann könnte man jetzt, wenn man auch an die stoische Definition der Tugenden denkt, dann war das ja das Wissen von den kosmischen und den menschlichen Dingen. Also praktisch die Episteme von den menschlichen und den kosmischen Dingen. Und das, die Weisheit wäre die Sophia. Also so könnte man das schon mal sagen. Also um die Sophia zu haben, braucht man Wissen, also Episteme, von bestimmten Dingen auch noch. So. Und dann könnte man noch sagen, jetzt geht's aber ja auch darum, dass man das irgendwie anwenden kann. Ja, und das ist ja auch so ein zweiter Teil, die richtigen Handlungen daraus zu ziehen. Und das wäre dann vielleicht die Phronesis, wo man dann halt sagt, dass man hier die richtigen Impulse setzt. Weil interessanterweise der Begriff Phronesis kommt im Griechischen auch von Denken. Also in dem Sinne denken können. So könnte man sagen. Ja, denken können wofür? Du hast das ja eben auch schon gesagt, dass man da richtig denken können sollte in der Hinsicht, dass man angemessene Taten von nicht angemessene Taten. Und damit ist ja im stoischen Sinne auch gemeint, die guten Taten von den schlechten Taten zu unterscheiden. Und nur das auch wirklich macht, was man als gut ansieht und was man als nicht gut ansieht, auch zu vermeiden. So, ne? Und da kommt man natürlich dann auch gleich wieder in die Diskussion, was ist ein Gut und so weiter. Aber von daher glaube ich, wenn man sich die anderen Tugenden anguckt, da geht es um den, zum Beispiel jetzt bei der Mäßigung ja, um den Umgang, den richtigen Umgang mit einem Impuls, der gesetzt ist, in dem Mut, um das Durchhalten bei diesen Impulsen oder Aushalten und so weiter, bei der Gerechtigkeit zu gucken, dass diese Impulse auch in gewisser Hinsicht da auch in die richtige Richtung überall laufen, was die Verteilungsgerechtigkeit angeht. Und dann könnte man vielleicht sagen, die praktische Weisheit, da geht es darum, überhaupt die richtigen, angemessenen Impulse zu generieren. So könnte man vielleicht versuchen, das so ein bisschen nebeneinander zu stellen. So greifen die alle ineinander dann nachher. Und damit ist die praktische Weisheit natürlich schon auch eine sehr grundlegende Sache. Würdest du da mitgehen?
Ja, ich bin gedanklich noch bei dem angemessene Impulse zu kreieren. Ich muss daran denken, dass es ja im Stoizismus so ist, dass wir lernen, dass dann gewisse Denkprozesse automatisch ablaufen. Also dass wir wie beim Fahrradfahren lernen oder Autofahren lernen, auch am Anfang auch noch sehr viel nachdenken müssen und bewusst Pausen machen müssen. Moment, wie lege ich denn jetzt den Gang ein? Und dass das dann aber irgendwann in automatisches Wissen geht und dieser Lernprozess, das fiel mir gerade dazu noch ein.
Ja, und da würden, glaube ich, die Stoiker drauf gucken und sagen, ja, das mag dann automatisch laufen in dem Autopiloten, den wir haben. Aber die Tatsache, dass wir den Autopiloten so laufen lassen, ist wieder unsere Entscheidung. Und damit sind wir auch dafür verantwortlich, was der Autopilot tut. Ja, also ich kann mich da nicht mit damit rausreden, dass ich sage, oh ja, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das ist einfach so ein Automatismus gewesen. Ja, also Anforderung wäre, ja, dann schau dir den Automatismus an und frag dich immer wieder, soll das so sein?
Und bleib aufmerksam, ja.
Ja, genau, bleib nah dran. Da sind wir bei der stoischen Achtsamkeit, Prosoke, dass du halt das, was dein Ich produziert, nicht einfach laufen lässt, sondern immer nah dran bist, sodass die Proheresis, also die Vernunft, dann auch tatsächlich auch da immer wieder eingreifen kann. Und ich finde, das passt ja auch, also es gibt ja auch tatsächlich so moderne Experimente, die sich mit der Frage beschäftigt haben, inwiefern kann denn eigentlich der präfrontale Kortex wirklich eingreifen? Oder ist das alles nicht nur Illusion? Ne? Also Liebert-Experimente, die dann irgendwie sagen, so, man kann eigentlich die Willensbildung oder den Aktionsimpulse schon messen, bevor überhaupt eine bewusste Wahrnehmung dafür da ist. Ne? Und da gibt's eben dann aber auch noch die Experimente, die sagen, ja, das mag so sein, aber der präfrontale Kortex ist immer noch in der Lage, Nein zu sagen. Also man kann stoppen. Ja, also so ein bisschen so, die Impulse werden automatisch generiert, aber du kannst filtern und sagen, das soll nicht.
Also wir haben quasi keinen freien Willen, aber einen freien Unwillen.
Ja, wir haben den freien Willen zu sagen, was es nicht werden soll.
Den freien Hinderniswillen.
Ja. Da steckt natürlich so ein bisschen auch so der Punkt drin, dass was können wir tun, um andere Impulse zu generieren? Weil Impulse, die nicht richtig sind zu stoppen, ist eine Sache. Aber richtige Impulse zu generieren, wo man dann auch Ja sagen kann, weil man kann ja nicht Ja sagen zu etwas, was gar nicht kommt. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo die Stoiker auch sagen, wenn ja, das kann man halt nicht hindenken, das geht nur über der Selbsthabituierung. Also darüber, dass ich Dinge immer wieder einfach auch übe und mache und dadurch dann mit der Zeit einfach so ein Gewöhnungsimpuls entsteht. So.
Ja, mir immer wieder vorhalte und durch Vorbilder natürlich auch.
Ja, genau. Das stimmt, ja. So, jetzt sind wir aber schon sehr tief eingestiegen. Kommen wir wieder zurück zu unserer praktischen Weisheit und versuchen sie nochmal so ein bisschen greifbar zu machen. Im Katalog, den ich ja in meinem Buch da abgebildet habe, der von Christopher Jedern ja wieder kommt, steht da als allererstes oben gute Urteilsfähigkeit. Wie würdest du das denn interpretieren?
Ja, das ist quasi die Grundfähigkeit im Stoizismus, angemessene Urteile auf einem konkreten Sachverhalt zu fällen. Also die Frage, was weiß ich, was glaube ich zu wissen? Für mich gehört da auch dazu, sich auch mal zu enthalten, wenn man kein Urteil fällen kann oder möchte. Und ja, kognitive Fehler bemerken, dass man sich selbst auf die Schliche kommt, wenn was automatisch falsch gelaufen ist. Das sind so Sachen, die mir zur guten Urteilsfähigkeit einfallen.
Ich würde noch eine Sache vielleicht dazu nehmen, nämlich diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen den Dingen, die ich beeinflussen kann oder die ich kontrollieren kann, und den Dingen, die ich zwar beeinflussen, aber nicht kontrollieren kann, ne? Die Dichotomie der Kontrolle. Und dieses ganz grundsätzliche Urteil darüber fällen zu können, gehört etwas, was sich da anbahnt, in die eine Kategorie oder die andere? Oder das Ziel, was damit verbunden ist, ne? Will ich meine Proheresis auf bessere Art und Weise einsetzen, also meinen Willen anders steuern, dann wäre ich ja auf der Seite, was ich kontrollieren kann. Oder will ich da draußen etwas erreichen, was ich eigentlich nur beeinflussen, aber nicht in letzter Konsequenz kontrollieren kann? Weil je nachdem, in welche Kategorie das fällt, folgt ja auch danach ein anderes Handlungsprogramm, respektive auch eine andere Haltung dazu, ne? Weil Dinge, die nicht in meiner Kontrolle liegen, wie würden die Stoiker zum Beispiel ja mit dieser Klausel versehen, sofern das Schicksal es zulassen wird. Ich will das und das tun. Ich will irgendwie mit meinem Team das und das erreichen. Das kann ich auch alles tun und versuchen. Aber ich weiß, dass es eben nur dann gelingt, wenn alle Umstände günstig sind, alle mitmachen und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen hinter diesem Terminus, wenn das Schicksal es zulassen wird, ne? Wenn der Kosmos, wenn ich praktisch sozusagen die Strömung des Kosmos richtig gelesen habe und das Ganze dann auch gut werden wird.
Wobei Urteile ja nun wirklich in dem kleinen, aber feinen Kreis von Dingen liegen, die wirklich in unserer Macht stehen. Also das ist ja genau eine der Dinge, die wir eben immer bei uns haben, die nicht außerhalb von unserer Kontrolle, nach dieser Dichotomie der Kontrolle sind.
Aber dieses Urteil muss ich ja erstmal grundsätzlich fällen, ob das da rein gehört oder da rein gehört. Ist das jetzt etwas, was ich erreichen will, was in die eine Kategorie oder die andere fällt?
Du meinst, über was ich urteile?
Ja, genau. Ja. Mm. Was beschäftige ich mich jetzt gerade? Ja. Beschäftige ich mich mit meinem Charakter oder beschäftige ich mich mit der Welt da draußen? Oder?
Ach so, ja, jetzt habe ich dich verstanden.
Ja, und diese Unterscheidung, die muss ich ja erstmal im Blick haben und für mich klar haben, damit ich danach überhaupt richtig damit umgehen kann. Das ist ja das, was bei Epiktet steht. Wenn ich Dinge, die nicht frei sind, als frei behandle, werde ich eben enttäuscht werden. Und ich werde Dinge, die eigentlich frei sind, als nicht frei zu betrachten, verpasse ich eigentlich eine Chance, dass ich etwas gestalten kann. So, und das wäre für mich so die ganz, also praktisch ganz tief gelegt in dieser guten Urteilsfähigkeit, dass ich halt verstehe, in welchen Situationen was jetzt gerade ansteht. Und das geht natürlich dann noch weiter, ne? Wenn ich weiß, ja, es fällt halt in die Kategorie, wo ich es eigentlich nicht kontrollieren kann, dann heißt es ja nicht nichts tun, sondern eben mit der Haltung tun, dass ich weiß, dass ich an der Stelle damit rechnen muss, dass Dinge vielleicht nicht so funktionieren werden, wie ich mir das wünsche. Und ich finde, dann kommen natürlich eben auch andere Themen jetzt zum Tragen, wenn man sich das nächste nämlich anguckt, ein guter praktischer Überblick. Ne, dass man so ein bisschen auch Erfahrungsschatz hat. Ja, wenn ich das und das jetzt tun will und ich weiß, es fällt nicht in die Kategorie von den Dingen, die ich kontrollieren kann, dann ist praktische Erfahrung halt einfach wichtig. Man macht das nicht so rum, sondern so rum. Ne? Du kannst es so versuchen, aber dann wird es wahrscheinlich nicht gut werden. Und so, ne? Weil die Erfahrung gezeigt hat, das und so weiter. So würde ich das jetzt da auch so ein bisschen lesen dann.
Aber beidem, bei guter Urteilsfähigkeit und bei gutem praktischen Überblick, ist für mich ganz wichtig, sich erstmal drüber klar zu werden, was weiß ich überhaupt und was weiß ich alles nicht. Nach Sokrates.
Ja.
Erstmal sondieren, wo bin ich überhaupt? Was kann ich, wie kann ich die Situation überhaupt hier einschätzen und was fehlt mir alles in meinem Wissen, um angemessen zu reagieren? Und dann auch bei dem guten praktischen Überblick, was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich überhaupt bewirken in dem Moment? Also ein guter praktischer Überblick wäre für mich auch, was ist in dieser konkreten Situation mein Handlungsspielraum? A, möchte ich überhaupt handeln oder lasse ich es lieber? Und B, wie handle ich? Und was ist auch in meinem Fähigkeitenkatalog überhaupt drin?
Ja.
Jetzt mal ein Beispiel, damit wir es vielleicht mal ein bisschen mit Leben füllen. Mal sagen, da ist ein Verkehrsunfall auf der Straße. Du wirst Zeuge, läufst da vorbei. Und jetzt brauchst du guten praktischen Überblick. Das wäre, dass du dir überlegst, was kann ich konkret in dieser Situation jetzt weise machen? Und da kommt es ja auf deine Fähigkeiten an. Also für dich wäre es jetzt vielleicht, kannst du gut Erste Hilfe, dann würdest du jetzt hinlaufen und stabile Seitenlage machen bei Verletzten und so weiter. Wohingegen ich vielleicht jetzt keinen Erste-Hilfe-Kurs belegt hätte in dem Beispiel, aber ich sehe, dass da Kinder den Unfall mitbekommen haben und ganz schockiert am Rand stehen. Und man weiß ja aus der Psychologie auch, wie Traumata entstehen oder sich vertiefen, wenn niemand da ist in dem Moment, der dich begleitet in so einem Schockmoment. Und vielleicht könnte ich dann zu einem Kind gehen und sagen, brauchst du was? Kann ich dir helfen? Soll ich jemanden für dich anrufen? Wie fühlst du dich denn gerade? Oder einfach zuhören oder die Hand halten, je nachdem, was, das wäre vielleicht dann eine Fähigkeit, die ich eher hätte. Und das wäre ein guter praktischer Überblick, wäre, sich realistisch einzuschätzen in dem Moment. Würde dir das gefallen als Beschreibung?
Absolut, finde ich super. Also dieses Sortieren, was in der Situation an Erfordernissen da ist und wie man diese Erfordernisse am besten adressieren kann und ob ich der Richtige bin oder ob ich eben nicht der Richtige bin und jemand eher rufen sollte und sowas. Ne? Das ist diese praktische Weisheit dabei. Ja. Ja, ich hatte eben noch ein anderes Beispiel gedacht, nämlich wenn ich mit den Kindern zu Hause bin und samstagnachmittags um 18.30 Uhr sage, komm, lass uns einen Kuchen backen und keine Ahnung habe, was im Kühlschrank ist. Und dann feststelle, oh, wir haben gar keine Eier, verdammte Hacke, wir haben auch keine Hefe oder wir haben dies und das nicht und so weiter. Dann hättest du keinen guten praktischen Überblick und würdest eine Situation produzieren, wo die Kids danach dann sitzen, oh, jetzt doch keinen Kuchen. Ja, und dann war es halt keine gute Idee,
diese Enttäuschung in Kauf zu nehmen.
Ja, genau. Ja, dann haben wir ja noch gute moralische Intuition, steht da. Und es ist vielleicht nochmal ganz interessant, dass die Kardinaltugenden, als sie sich entwickelt haben, da gab es schon einen, also der erste, der das, glaube ich, richtig als Katalog mal aufgeschrieben hat, war Aischylos, der das in einem seiner Stücke drin hatte. Und der hatte dann an der Stelle, wo jetzt die praktische Weisheit steht, hatte er noch die Frömmigkeit. Und ich glaube, da kann man das vielleicht noch verstehen, warum dann hier auch nochmal sowas wie gute moralische Intuition steht. Also es geht so ein bisschen um das, was die Situation erfordert, das erkennen zu können. Auch vielleicht jetzt einmal im Sinne der Götter oder im Sinne der kosmologischen Dinge, die jetzt da halt einfach auch notwendig sind. Und da könnte man jetzt sagen, dass es hier vielleicht das Moralische ist ja sowieso bei den Stoikern eher im Sinne von, was der Kosmos eben jetzt anfragt und nicht, was irgendwie in der Bibel steht oder was in irgendwelchen anderen Gesetzen oder sowas dann steht. Ne? So würde ich versuchen, das so zu lesen. Und was mir so als Gedanke kommt, ist, es gibt in der Strategieliteratur eine Unterscheidung zwischen westlichem Ansatz in der Strategiearbeit. Da geht es immer darum, Ziele zu definieren und die umzusetzen, egal was drumherum ist. Ne? Das ist das Hauptziel. Und in der chinesischen Kultur und Sichtweise darauf ist es eher sowas, was ist das Situationspotenzial einer gegebenen Situation? Und das heißt auch manchmal eher zu warten, bis das Situationspotenzial so ist, dass es jetzt Sinn macht, die Reiterei loszuschicken oder was auch immer, ne? Weil es halt vorher tatsächlich so nicht gegangen wäre. Und das könnte man jetzt auch im Sinne von Angemessenheit an die Situation lesen. Und dann, das ist natürlich jetzt moralisch vielleicht noch nicht so direkt dann im klassischen Sinne zu verstehen, aber im stoischen Sinne halt, wo ja das Gute, das Handeln in Übereinstimmung mit der Natur ist, ne? Und damit halt auch mit den Anforderungen, die da draußen sind. Also ja, man muss manchmal so ein bisschen Dinge verdrehen, ne? So.
Ja, ich denke, die moralische Intuition, da denke ich dann auch in Richtung, was ist für die Gesellschaft gut, was für den Einzelnen gut ist, was für mich gut ist, in dem Zusammenhang muss immer auch gut für die anderen sein, dieser Einklang wieder.
Ja, ich glaube, es ist halt, also diese angemessene Handlung sind ja in dem Griechischen dieses Katekonta. Das, was dazu führt, dass man auf natürliche Art und Weise aus der Perspektive eines Menschen handelt. Und das muss ja dann aber nachher im kosmischen Ganzen auch reflektiert werden. Aber trotzdem, erstmal sollte es ja dann als gute Intuition da sein, dass man ein Gespür dafür hat, was es sein sollte, ne? Dass man da eine Wahrnehmung für hat, glaube ich. Das ist das, was ich dahinter sehen würde. Und ja, vielleicht noch ein bisschen abstrakt, ne? Weiß nicht, fällt dir da noch irgendein praktisches Beispiel ein für so eine gute Intuition?
Nee, ich tue mich da ehrlich gesagt schwer mit der Intuition, das und dem Moralischen in Kombination. Ja, ich stoße mich so ein bisschen auch an der Begrifflichkeit.
Ja, die Intuition verweist ja so ein bisschen auf das Bauchgefühl. Also, dass du nicht durch lange Analyse und Befragen der Leute hinkommst, eine Einschätzung zu bekommen, was jetzt notwendig ist, sondern dass du in Situationen spürst, was jetzt das Richtige und Angemessene ist. Ja, also manchmal ist es ja so, du kommst in einen Raum und du merkst irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was hier los ist, aber ich habe das Gefühl, es ist angemessen, erstmal mich in Ruhe hinzusetzen und zuzuhören. Oder ne, dass man halt spürt, dass da jetzt vielleicht so die Atmosphäre einem eine Idee gibt, was jetzt zu tun ist. Ne? Dass man irgendwie gar nicht genau sagen kann, warum, aber man hat das Gefühl, ich muss jetzt jemanden in den Arm nehmen.
Also mit der Interpretation kann ich viel anfangen im Sinne von einer Empathie, einem sozialen Feingefühl, Antennen ausfahren, den Raum lesen. So würde ich das dann gerne mit Leben füllen. Das stimmt. Das ist natürlich auch eine Form von Klugheit.
Ja, absolut, weil du eben in der Lage bist, Situationen lesen zu können und zu sehen, was da jetzt eben angemessen ist, ne? Was man da jetzt tun sollte dann. Ne?
Und es ist keine Weisheit, die so intellektuell ist, sondern intuitiv. Ich denke da gerade dran an meinen Bruder, der bei der Beerdigung meiner Großmutter, da hat mein Großvater eine Rede gehalten und irgendwann ist so der Faden abgerissen und er stand einfach da und guckte so ein bisschen hilflos und keiner hat reagiert. Wir waren alle in unseren eigenen Gedanken und überfordert und mein Bruder ist dann einfach als einziger hingegangen und hat sich einfach neben ihn gestellt und hat seine Hand auf seine Schulter gelegt und stand einfach da wie in Begleitung und dann lief es weiter mit meinem Großvater und er hat einen anderen Faden aufgenommen. Und ja, das kann man auf jeden Fall als eine Form von Weisheit betrachten. Vielleicht wäre das ein gutes Beispiel, doch.
Ja, nee, finde ich auch. Also ich merke auch da gleich so innerlich, geht bei mir so eine Resonanz dabei, ne? Dass man halt in solchen Situationen auch Menschen dankbar ist, die diese Intuition haben. Ne? Das, ja. Und wie du sagst, es hat halt nicht jeder. Und dafür muss man eben dieses Gespür auch aufbauen, dieses Wissen, was da angemessen ist, ja.
Und mein Bruder hätte das Verhalten nicht als weise bezeichnet. Das weiß ich. Aber es ist eben auch eine Form von Weisheit.
Ja. Oder Klugheit oder sowas, ne? Das, wie man es einfach so nennen möchte, dann, ja. Ja, und dann haben wir als nächstes ja die Ermessensfähigkeit. Was fällt dir denn da als Juristin ein?
Ja, da klingelt es bei mir natürlich. Ermessen, das ist also, braucht man als Juristin auf jeden Fall. Es ist ja grundsätzlich so, dass im Gesetz kann ja nicht jeder Einzelfall geregelt sein. Und darum ist es dann so, dass auf der Rechtsfolgenseite oder bei den Interpretationen von den Gesetzen, bei der Auslegung hat dann die Verwaltung oder der Richter, je nachdem, worum es geht, Ermessensspielraum. Und dann geht es eben darum, wie sind die Verhältnisse des Einzelfalls und was ist in dieser konkreten Situation angemessen, überhaupt zu handeln. Vielleicht ist die Rechtsfolge auch, hier machen wir gar nichts als Verwaltung oder als Richter. Oder eben in dem vorgegebenen Rahmen, den man hat, mit einem legitimen Ziel, was es gibt. Also erstmal muss das Ziel überhaupt legitim sein, was man verfolgt. Aber dann eben das geeignete Mittel zu finden. Oft geht es darum, dass man das mildeste Mittel nimmt und nicht gleich mit der irgendwie großen Keule auf, mit Kanonen auf Spatzen schießt.
Ja.
Und dann eben auch im engeren Verhältnis, verhältnismäßig im Sinne von einer Interessenabwägung. Also es gibt ja immer verschiedene Interessen, die mit einspielen in der Gesamtgesellschaft, in einem konkreten Kontext und wie gewichte ich die? Und das gehört alles, füllt den Begriff Ermessen mit Leben im juristischen Sinne. Und ich finde, das kann man hier auch ganz gut mit anwenden.
Nee, absolut. Das spricht total mit mir. Also die Tatsache, dass jedes Regularium irgendwo einfach eine Lücke lässt und auch in dieser Lücke trotzdem noch gehandelt werden muss. Und das ist ja genauso auch, wenn du alle möglichen Leitsätze aufschreibst und sowas. Irgendwo bleibt auch da eine Lücke und du musst dann einen Ermessensspielraum nutzen. Und jetzt ist ja das Gute, dass die praktische Weisheit nicht alleine steht, sondern dann weißt du, dann kommt dann noch die Mäßigung und dann kommt halt der Mut und dann kommt wiederum auch die Gerechtigkeit. Und so kriegst du auch Ideen, wie man diesen Ermessensspielraum vielleicht auf die richtige Art und Weise dann auch ausnutzt. Aber die Tatsache, dass es ihn gibt und dass man ihn auch erstmal erkennt und sagt, hier gilt es jetzt etwas zu tun, was irgendwie anders abgesichert werden muss als durch Regeln, Gesetze oder was auch immer. Das wäre für mich eben meine Interpretation hier auch für das Thema angemessene Handlung dann auch. Weil das Handeln in solchen Lücken auch nicht angemessen sein kann. Kannst ja als Richter auch nicht da stehen und sagen, ja, da weiß ich jetzt auch nicht weiter, ne? Das gehen wir doch erstmal Kaffee trinken und mal gucken. So, nee. Es muss ja irgendwas passieren, es muss ja irgendwie weitergehen. So, ne? Und ich glaube, das zu erkennen und damit dann auch die Fähigkeit zu haben, damit umzugehen, das wäre auch so eine Situationsklugheit oder praktische Weisheit, wie man es auch nennen will.
Ja, sich zu überlegen, welche Möglichkeiten stehen mir jetzt alles zu? Vorausgesetzt eben, ich möchte vorausgeschaltet die Frage, möchte ich überhaupt tätig werden oder enthalte ich mich hier lieber? Vielleicht habe ich auch keine gute Idee, die Situation zu lösen, dann mache ich nichts und das ist auch okay. Wie Marc Auré sagt, ich habe auch die Möglichkeit, mal keine Meinung zu haben. Wenn ich handle, welche von den verschiedenen Alternativen ist das geeignete Mittel in der Situation?
Ja.
Es ist ich habe Streit mit meinen Nachbarn zum Beispiel. Die sind jeden Abend, feiern die eine Party und ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten von ich klinge mal und spreche mit ihnen bis hin zu ich eskaliere es gleich zur Polizei. Und dazwischen liegen vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Und ja, das gehört dann eben zum Ermessen, was erfordert die Situation, was ist hier das Sozialverträglichste.
Ja, und dass man nochmal so dran erinnert ist, man hat selber in der Hand. Ne? Es ist nichts aufgezwungen, sondern der Ermessensspielraum heißt halt, ich bin derjenige, der jetzt entscheiden muss, was ist der beste Weg, um hier jetzt weitergehen zu können. Ne? Was finde auch zum Beispiel, es gibt von Heinz von Förster, das ist so ein Kybernetiker, der hat so den kybernetischen Imperativ da auch formuliert. Und der heißt zum Beispiel, handle immer so, dass die Anzahl deiner Handlungsmöglichkeiten größer wird und nicht kleiner wird. So, das wäre jetzt auch zum Beispiel sowas, was einem im Ermessensspielraum eine Hilfe geben könnte. So, ne? Und das wäre jetzt allerdings ein anderer Denker aus der Kybernetik. Und hier würde man sagen, hier kann, wie ich eben schon mal gesagt habe, würden die anderen Tugenden und Untertugenden einem helfen, den Ermessensspielraum dann gestalten zu können.
Was mir noch einfällt zu dem Thema, was ist überhaupt mein Ziel oder habe ich ein legitimes Ziel, ist, dass man ja erstmal wissen muss, was das richtige Ziel ist. Und da sagt Seneca ja so schön, das ist in Brief 71 an Lucilius, da sagt er, wer einen Pfeil abschießen will, muss wissen, worauf er zielt und dann dem Geschoss die Richtung geben und es mit der Hand lenken. Unsere Ratschläge gehen in die Irre, weil sie kein Ziel haben, auf das sie gerichtet werden. Wenn man nicht weiß, welchen Hafen man ansteuern soll, ist kein Wind der richtige. Das finde ich sehr, sehr guten Rat. Dass man sich erstmal darüber klar werden muss, was möchte ich überhaupt, bevor man hinterher sagt, es ist ja nicht so geschehen, wie ich wollte, aber weil man sich eben gar nicht vorher schon die richtige Richtung überlegt hat oder das nicht die Richtung, sondern das Ziel, um dann sein Handeln darauf auszurichten.
Ja, absolut. Ich meine, das gibt es ja auch im modernen Sprachgebrauch, wenn man dann sagt, you can't get what you want until you know what you want. Also dieses, wenn keine Richtung da ist, hast du völlig recht. Ja. Und das wäre sicherlich auch ein schönes Beispiel, was praktische Klugheit oder Weisheit ausmacht, dass man eben in solchen Momenten sich auch überlegt, was ist denn hier eigentlich jetzt das richtige Ziel? So, ne? Und da gibt's ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt in der Beratung bist, Situationen, geht es jetzt im Team darum, das Ziel zu erreichen oder geht es darum, den Teamzusammenhalt da zu stärken?
Was ja auch ein legitimes Ziel ist.
Absolut. Und dann da abzuwägen, was ist jetzt das richtige Ziel? Also einfach die Sachlage in den Vordergrund stellen und mit 100 weiter nach vorne, ne, Tempo. Oder aber zu sagen, innehalten, hey Leute, ich habe das Gefühl, das tut uns alles nicht gut. Ja, lass uns mal reden, wie wollen wir es jetzt weitermachen dann, ne? Und so einen Zwischenstopp einzulegen, um dann vielleicht wieder auf das Ziel weiterzugehen. So, und das ist sicherlich eine ganz wichtige Fähigkeit, das auch zu erspüren, ob die Situation ein klares Ziel hat, auch das angemessene Ziel hat oder nicht, ob da was verändert werden muss. Und da würde ich auch denken, dass das sicherlich viel mit einer praktischen Weisheit zu tun hat. Ja, und also da gibt es ja dann auch, wenn man jetzt die nächsten beiden Dinge sich anguckt, ne, da heißt es einmal Gewitztheit und Einfallsreichtum. Ja, und bei der Gewitztheit, da muss ich immer so an Odysseus denken, wie er den Zyklopen geblendet hat und der Zyklop ihn dann fragt, wer er ist, und er niemand sagt. Ne? Und ja, dann nachher, wenn sie dann wegfahren mit dem Schiff und der Zyklop geblendet, dann ruft, niemand hat mich geblendet, niemand hat mir etwas angetan. Und die anderen so, okay, was ist das Problem?
Ja, herrlich. Das ist diese, nicht Bauernschleue, aber Gewitztheit im Sinne von diese Schleue eben, für die Odysseus berühmt war und die man ja auch oft im Leben braucht, um zu seinem Ziel dann zu kommen. Und vielleicht auch Gewitztheit dann auch im Sinne von Schlagfertigkeit, Humor in der Situation anwenden. Da haben die Stoiker ja auch viel drüber geschrieben oder auch eben oft gesagt, dass man gerade Beleidigungen auch am besten mit Humor begegnet. Also wenn dir jemand, ich glaube, war es Epiktet, der erzählt hat, wie jemand gesagt hat, dies und das an seinem Charakter bemängelt hat und schlecht über ihn gesprochen hat und er hat dann daraufhin gesagt, oh, da kennt er mich aber nicht richtig gut, wenn er nur das bemerkt hat, da kennt er meine ganzen anderen Fehler nicht.
Genau.
Und so schlagfertig, und das ist eine Art von Gewitztheit, die eben, ja, die klug ist.
Und die ja dann auch eine Situation völlig verändern kann, ne? Wo eben noch totale Anspannung war, ist jetzt auf einmal totales Gelächter und irgendwie weiß danach auch keiner mehr, warum man eben eigentlich so böse war. So, ne? Also es ist natürlich irgendwie schon immer noch da, aber es hat sich dadurch dann gelöst. Und das zu erkennen, dass man das in diesem Moment machen kann oder nicht machen kann, ne? Und ich meine, genauso ist es ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als im falschen Moment den falschen Witz zu erzählen. Und dann ist es totenstill, ne? Dann weißt du auch, okay, das hat jetzt nicht geholfen. So, und also das ist dann das Gegenteil von Gewitztheit.
Ich meine, ich sage nicht, dass man auf jede Situation mit Humor, das kann auch ein bisschen nervig sein, sollte man nicht immer mit Humor reagieren, aber vielleicht wäre es auch im politischen Raum teilweise ganz interessant, was mal wäre, wenn so eine angespannte Situation deeskaliert mit Humor würde und nicht mit einer Empörungswelle, die sich dann lostritt und die eigentlich sich nur um sich selbst dreht, ein paar Wochen lang, bis es dann wieder vergessen wurde, wenn man ein paar Sachen dann eher mit Humor begegnet. Das heißt ja trotzdem, dass man es wahrgenommen hat. Aber eben, wie man reagiert, ist die Frage, wie man damit umgeht.
Absolut. Und da fällt mir ein, Amos Oz, ein israelischer Schriftsteller, der ja auch wirklich über lange Jahre in seinem Land, da auch die Entwicklung seines Landes über passende Romane begleitet hat, der hat mal in einem Buch geschrieben, dass er glaubt, wenn man Humor in Pillen verabreichen könnte, gäbe es keinen Fanatismus mehr. Weil man kann nicht fanatisch sein und gleichzeitig Humor haben. Das schließt sich aus. Und von daher fand ich unglaublich gut diesen Gedanken. Und deswegen ist es hier mit der Gewitztheit, da steckt ja auch der Witz drin, da ist die deutsche Sprache, glaube ich, auch sehr sprechend, ne? Dass man halt auch auf diese Art und Weise Verhärtungen, und Fanatismus ist ja nichts anderes als eine Verhärtung, ne? Dass ich nicht mehr bereit bin, Dinge aus anderen Perspektiven zu betrachten und sowas, ne? Und das darüber einfach wieder Beweglichkeit reinzubringen und das Gespür zu haben, wie man Beweglichkeit erzeugen kann in komplexeren sozialen Situationen, ist ja aber etwas, wenn wir das erleben, sind wir ja alle immer danach total dankbar und auch total beeindruckt, wie jemand das so hinbekommen hat dann.
Ja, absolut. Und Einfallsreichtum, ja, das geht ja in die Richtung Kreativität, würde ich jetzt auch mal lesen. Dass man sagt, ja, vielleicht ein Offensein auch gegenüber dieses, was die Amerikaner Thinking Outside of the Box, einfach nicht die Wege, die wir immer schon gegangen sind, sondern lass doch mal mit was komplett anderem probieren. Oder wie würdest du das interpretieren?
Nee, genau so auch, ja. Lass uns mal alles vom Tisch räumen, wie wir es bisher gemacht haben. Gibt es nicht eigentlich irgendeinen anderen Weg, wie wir das mal machen können? Und dann auf einmal so, oh Mensch, Ja, Wahnsinn. Geht irgendwie viel einfacher, haben wir nur nie drüber nachgedacht, so, ne? Und auch das eben wirklich, also die Fähigkeit, Sachen immer wieder in Frage zu stellen und neue Einfälle reinzubringen, das ist auch ein schönes Beispiel für praktische Weisheit. Ne? Weil wenn Dinge.
Neugierig zu bleiben und die eigenen Meinungen oder Urteile, die man sich gebildet hat, auch nochmal zu hinterfragen. Wer dieses Buch von Adam Grant, Think Again, wo es darum geht, dass wir uns eben, dass wir immer wieder offen bleiben sollen und uns immer wieder zurück zum Anfang, was wir besprochen haben, was weiß ich überhaupt und wie komme ich drauf, dass das, was ich glaube zu wissen, das Richtige ist. Und sich auch nicht an so einer Identität dann so festzuhalten. Ich bin jemand, der. Gerade, sagen wir mal, politisch, aber auch in anderen Hinsichten. Das kann ja von die Art, wie man ist, wie man sich verhält, wie man glaubt, gehen. Und da eben zu sagen, ich habe auch, ich kann mich hier auch nochmal neu erfinden und meine Meinung ändern. Und das ist nichts, Negatives oder was mir jemand vorhalten kann. Und wenn, dann muss ich auch mir selber gegenüber nur Rechenschaft ablegen.
Absolut. Ich glaube, wichtig ist nur nochmal zu betonen, dass das für die Stoiker alles kein Wert an sich ist, sondern dass das etwas ist, was ja dann, wenn man an den Telos der Stoa denkt, dazu beiträgt, dass die Homologia, also die Übereinstimmung mit dir selber und deiner umgebenden Welt, sich dadurch vergrößert. Ne? Und dadurch bekommt das ja dann auch so eine Richtung, so ein bisschen. Ne? Es ist ein bestimmtes Tun, nämlich eine praktisch weise Handlung, in der dann eben die Urteilskraft, der gute Überblick, die gute Intuition, die Ermessensbereitschaft, Gewitztheit, Einfallsrichtung, was alles mit reinspielt, was aber dazu da ist, eben auch diesen, dazu da klingt wieder so ein bisschen, als wenn das jetzt, also dass ich die Tugend einsetze, um das zu erreichen. Die Stoiker würden ja wahrscheinlich eher sagen, wenn ich tugendhaft lebe, dann stellt sich das ein.
Ja.
Aber trotzdem ist es natürlich das Ziel, ne, dass diese Übereinstimmung dann da ist. Und ich erreiche diese Übereinstimmung eben nur durch tugendhaftes Handeln. Und wir haben jetzt ja vier von den ethischen, also handlungsorientierten Tugenden schon besprochen. Und die sind alle dazu da, um das Handeln eben auf diese Art und Weise so gut anzuleiten, dass ich diese Übereinstimmung herstelle durch meine Handlung.
Und dadurch eben auch zu einem gelungenen, guten Leben führen.
Das ist sozusagen das Beiprodukt.
Richtig,
Da
genau.
ich
Das
dann auch
stellt sich
noch die
nebenher noch
positiven, ne,
dazu.
Emotionen habe und dass ich mich selber gut begleite und damit halt auch im positiven Sinne ein gelingendes Leben lebe. So. Jetzt könnte man ja an der Stelle irgendwie sagen, es war eigentlich eine runde Sache, ne? Da braucht es ja eigentlich nicht noch was Zusätzliches. Und
Case closed.
trotzdem gibt es eben dann noch zwei weitere Tugenden oder Tugendkandidaten. Und da muss man natürlich jetzt sagen, die werden ja jetzt auch nicht überall bei der Diskussion der stoischen Tugenden mitdiskutiert. Und von daher können wir auch sagen, vielleicht ist das auch gar nicht so der Konsens da, ne? Aber fand also diese Darstellung bei Christopher Jedern, dass er dann eben davon spricht, dass halt die Logik und halt auch die Physik eine weitere Tugend im Sinne eines Wissens ist, doch irgendwo sehr spannend. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, komm, die packen wir jetzt auch mit rein, ne?
Also ich hatte das früher nicht so betrachtet, aber mir leuchtet das ein und freue mich drauf, wenn wir da genauer reingucken.
Welche wollen wir denn als nächste nehmen?
Ich würde sagen, wir halten dich mit der Physik noch ein bisschen hin und gehen erstmal in die Logik in der nächsten Folge. Wie findest du das?
Ja, gut, das können wir machen. Ja, wunderbar. Ja, okay, dann würden wir jetzt für heute die praktische Weisheit erstmal als so weit behandelt erklären. Oder hättest du noch irgendwas, was du gerne ergänzen möchtest?
Nein, ich glaube, wir haben da gute Aspekte rausgearbeitet und den Oberbegriff einfach dieses breite Weisheit mit Leben gefüllt, denke ich, und in vielen Beispielen jetzt auch gezeigt, was das im Alltag konkret heißen kann, weise zu sein und welche Aspekte da alles mit reinspielen.
Gut, dann haben wir die praktische Weisheit für heute fertig behandelt und beim nächsten Mal schauen wir uns dann die Logik an in dem Verständnis der Stoiker, was sicherlich ein bisschen anders ist als so das landläufige Verständnis. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und von daher sage ich dann bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexandra Zocker.